Und es geht los. Herzlich willkommen bei der Pierre Algebra. Hallo, schön, dass Sie da sind. Wir haben in der letzten Woche invertierbare Matrizen kennengelernt. Genau da möchte ich anknüpfen. Ich möchte noch mal ein bisschen wiederholen und möchte dann weitergehen in der Theorie zusammen mit Ihnen. Wiederholen wir noch mal kurz, was eine invertierbare Matrix überhaupt ist. Das ist eine quadratische Matrix, nennen wir sie A. Die heißt invertierbar genau dann, wenn es eine Matrix der gleichen Größe gibt, derart, dass die beiden multipliziert die Einheitsmatrix ergeben. Und zwar egal, wie rum man sie multipliziert. Das heißt also auch, dass wenn man eine Matrix auf Invertierbarkeit prüft und man denkt, dass man die passende Partnermatrix gefunden hat, dass man dann zwei Multiplikationen machen muss. Erstmal, wenn man nach der Definition geht. Satz 5.12 gibt uns aber eine Möglichkeit, das zu vermeiden und nur einmal multiplizieren zu müssen. Und jetzt möchte ich kurz mit Ihnen zusammen klären, warum das so ist. Wir haben ja gezeigt, dass die invertierbaren Matrizen eine Gruppe bilden. Und da haben wir uns das überlegt. Und die Details sind eine Übungsaufgabe. Wir haben hier mündlich so ein bisschen darüber geredet, was man da machen muss. Und warum ist das jetzt groß? Ups, nein. Ich möchte das nicht. So. Warum ist das gut? Warum macht es uns das Leben leichter, wenn es darum geht, Invertierbarkeit zu zeigen? Na, überlegen wir mal kurz. Wir haben jetzt so eine quadratische N-Kreuz-N-Matrix und wir haben eine, also wir wollen zeigen, dass die invertierbar ist, und überlegen wir mal. Wir finden jetzt also eine Matrix derart, dass die multipliziert, vielleicht erstmal nur in eine Richtung, die Einheitsmatrix ergeben. Dann gehen wir in diese Gruppe. Dort ist das Inverse eindeutig bestimmt, insbesondere gibt es nur eine Matrix, die von der einen Seite daran multipliziert, zusammen mit der ursprünglichen Matrix die Einheitsmatrix ergibt. Heißt also, wenn wir eine gefunden haben, dann muss das die sein, die in dieser Gruppe liegt. Und deswegen reicht es auch, wenn man eine Richtung nachprüft, denn wir haben ja gezeigt, dass in Gruppen, wenn man ein Inverses gefunden hat, dieses Element sich dann invers verhält, nicht nur aus der einen Richtung, sondern auch aus der anderen. In Zukunft haben Sie also zwei Möglichkeiten. Wenn Sie zeigen wollen, dass eine Matrix invertierbar ist, indem Sie auf dem Schmierzettel halt rumrechnen und eine passende Partnerin ausrechnen. Sie können nach der Definition gehen und sagen, ich zeige in beide Richtungen, dass die Einheitsmatrix rauskommt, fertig, nach Definition ist die Matrix invertierbar und das andere Ding ist die Inverse. Oder Sie rechnen nur die eine Multiplikation nach und benutzen Satz 5.12 und sagen, da die eine Gruppe bilden, ist das jetzt das eindeutig bestimmte Inverse. Das sind Ihre Möglichkeiten. Invertierbarkeit ist großartig, unter anderem deshalb, weil man bei invertierbaren Abbildungsmatrizen weiß, dass die dazugehörige kardinäre Abbildung bijektiv ist. Was wir jetzt noch nicht wissen, ist, wie man eigentlich gut erkennt, dass eine Matrix invertierbar ist. Wenn Sie mir jetzt irgendeine olle quadratische Matrix geben, dann kann das sein, dass ich durch Hingucken oder weil ich ein paar Tricks kenne, schnell sehe, dass sie invertierbar ist, aber vielleicht auch nicht. Da Invertierbarkeit aber anscheinend eine wichtige Eigenschaft ist, wäre es gut, wenn wir jetzt so ein paar Hilfsmittel hätten, wie man Invertierbarkeit erkennt und wie man dann am besten auch noch direkt die Inverse bestimmt. Ein Ziel des Restes des Kapitels wird also sein, zu dem Thema noch ein bisschen mehr zu machen. Und dafür brauchen wir das Konzept des Rangs einer Matrix. Der kommt jetzt. Ganz am Anfang, als wir über Matrizen gesprochen haben, da habe ich den Zeilenraum und den Spaltenraum eingeführt. Das wiederholen wir nochmal kurz. Wenn ich da so eine Matrix stehen habe, dann habe ich ja Zeilenvektoren und Spaltenvektoren. Und wenn ich die Menge der Zeilenvektoren nehme und dann den davon erzeugten Vektorraum, das ist dann ein Teilraum von K hoch irgendwas, halt mit der passenden Länge von Vektoren. Wenn ich mir diesen Raum angucke, dann ist das der Zeilenraum der Matrix. Also der Raum, der von der Menge der Zeilenvektoren aufgespalten wird. Dann ausgleiche kann ich für die Spalten machen, dann kriege ich den Spaltenraum. Und jetzt geht es plötzlich um die Dimension dieser Räume. Das ist der sogenannte Rang einer Matrix. Und das haben wir auch wieder zweimal. Genauso wie wir einen Zeilen- und einen Spaltenraum haben, haben wir einen Zeilenrang und einen Spaltenrang. Wir kümmern uns erstmal nur um Zeilen, deswegen sage ich auch einfach nur Rang. Der Rang einer Matrix ist also definiert als K-Dimension des Zeilenraums. Da sich das auf die Zeilen bezieht, könnte man jetzt sagen, okay, wir nennen das Zeilenrang. Aber da ich erstmal nur das mache, reicht mir das Wort Rang. Zeilen lasse ich weg. In der Hoffnung, dass wir immer mitdenken. Es geht um die Zeilen, ich werde Sie ständig daran erinnern. Aber gerade weil man zwischen Zeilen und Spalten differenzieren und also quasi zwei Ränge einführen könnte, findet man das anderswo manchmal, in Büchern, in anderen Vorlesungsskripten, dass Leute über den Zeilen- und Spaltenrang sprechen. Und dann wissen Sie jetzt hoffentlich mit meiner Anmerkung, was dann gemeint ist. Zeilenrand bezieht sich auf den Zeilenraum, Spaltenrand bezieht sich auf den Spaltenraum. Und am Anfang unterscheiden wir das, später werden wir sehen, warum das eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und dann gibt es noch eine Abkürzung dafür, dass der Rang einer Matrix so groß ist, wie er nur sein kann. Wir können ja mal kurz überlegen, wenn wir eine 3x3 Matrix haben, also drei Vektoren, drei Zeilenvektoren, drei Spaltenvektoren, ich bleibe bei den Zeilen, drei Zeilenvektoren, die alle im R3 leben, sagen wir. Also 3x3 Matrix über R. Drei Zeilenvektoren, alle mit drei Einträgen, das sind also Vektoren aus R3. Diese drei Zeilenvektoren erzeugen jetzt einen Teilraum von R3. Welche Dimension kann der höchstens haben? Dahin.
3.
Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil die Dimension von ganz R3 3 ist und was höherdimensionales lebt da drin gar nicht. Und zweitens, weil wir auch nur drei Zeilenvektoren haben. Eine Menge mit drei, höchstens drei, paarweise verschiedenen Zeilenvektoren, kann ja auch höchstens was Dreidimensionales erzeugen. Wir haben also schon zwei Gründe, weshalb der Rang einer 3x3 Matrix, zum Beispiel über R, höchstens 3 sein kann. Wenn dieses Maximum erreicht wird, dann sagen wir, dass die Matrix vollen Rang hat. Also auf die Frage, wann eine Matrix vollen Rang hat, ist eine gute Antwort, ja, der Rang ist halt so groß wie möglich. Das ist das, was es bedeutet. Bei nicht-quadratischen Matrizen muss man dann normalerweise zweimal nehmen. Deswegen schauen wir uns das auch nochmal separat an. Ich habe jetzt hier noch eine Bemerkung dazu, die ich im Wesentlichen gerade mit dem Beispiel gemacht habe, aber wir können ja, einfach weil wir Zeit haben, noch mal kurz hier ein Beispiel angucken mit einer 2x2-Matrix, zum Beispiel sowas. Wodurch ist da jetzt der Rang begrenzt? Naja, auf der einen Seite habe ich zwei Vektoren. Zwei Vektoren aus R3 können zusammen etwas erzeugen von höchstens Dimension. Was denken Sie? Da zeigen wir Leute Finger. Das finde ich gut. Wir sollten viel öfter Finger zeigen. Zeigen Sie mal Finger. Welche Dimension kann hier höchstens rauskommen? Was ist der Zeilenrang hier höchstens? Ja, genau. Da sehe ich ganz viele Zweierfinger. Genau. Warum ist jetzt die Grenze 2 sogar noch besser als die Grenze 3? Ja klar, wir leben in R3. Theoretisch könnten wir was Dreidimensionales erzeugen, aber doch nicht mit zwei Vektoren. Deswegen ist der Rang hier sogar nach oben durch 2 begrenzt. Und dementsprechend wäre voller Rang hier auch nicht 3, sondern 2. Okay? Bei nicht quadratischen Matrizen sieht man noch ein bisschen besser, worauf es ankommt. Hat das ein bisschen geholfen? Kommen auch noch mehr Beispiele. Zum Beispiel jetzt. Ein Hinweis, den ich noch geben wollte, einfach weil, ja genau, oh, das ist wieder die Erfahrung aus vorherigen Vorlesungen, die ich erhalte. Es gibt so viele Arten, den Rang einer Matrix zu beschreiben oder wie man ihn ausrechnet und es gibt davon leider auch viele, die nur so halb richtig sind, die also meistens funktionieren, aber in gewissen Spezialfällen nicht, dass ich immer wieder so gewisse Warnhinweise ausspreche, wenn es um den Rang geht. Erstens, wir haben eine Definition für den Rang und ich möchte, dass Sie diese Definition kennen. Wenn Sie später tolle Rechentricks kennen, um den Rang zu berechnen, super, erzählen Sie mir die alle oder benutzen Sie die in der Klausur alle. Aber wenn ich nach der Definition frage, will ich die Definition wissen und nicht irgendwas anderes. Und insbesondere muss man wissen, wie man den Rang bestimmt und zwar auch ohne Tricks. Denn das Ziel ist ja, dass wir, wenn wir etwas ausrechnen sollen, an einem Beispiel etwas erklären sollen, dass wir immer in der Lage sind, es notfalls auch wirklich entlang der Definition zu machen, ohne fortgeschrittene Resultate. Das ist eine Fähigkeit, die wir uns erhalten sollten. Und je mehr Theorie wir aufbauen, desto schwieriger ist es, sich daran zu erinnern, was war eigentlich die Definition und wie rechnet man das eigentlich nach, nur mit der Definition. Deswegen möchte ich jetzt in diesem allerersten Beispiel wirklich so beim Urschleim bleiben und den Rang von Matrizen mit Ihnen bestimmen, indem wir uns wirklich den Zeilenraum angucken und die Dimension ausrechnen. Ohne Tricks, ohne doppelten Boden, das kommt später. Beispiel 5.3.10. Ich möchte nicht zu viel am Anfang verraten. Aber natürlich kennen Sie das ja auch schon, weil Sie sich ja bestimmt vorher die Notizen ein bisschen angeguckt haben. Also schauen wir uns eine kleine Matrix der Größe 2x2 an. Über R. Um den Rang dieser Matrix zu bestimmen, brauchen wir die Menge der Zeilenvektoren. Die Zeilenvektoren sind 1, 1 und 0, 0. Und dann bilden wir davon das Erzeugnis. Ich sage immer deshalb die Menge der Zeilenvektoren und nicht die Zeilenvektoren, weil manchmal Matrizen gleiche Zeilen haben, mehrere gleiche Zeilen. Da muss man also ein bisschen aufpassen, wenn man dann zum Beispiel irgendwas zählt, und dann die Frage ist, zähle ich jetzt gleiche Zeilen doppelt oder nicht, dann kann es sein, dass man Fehler macht. Das ist eine dieser Sachen, die manchmal schief gehen, wenn Leute versuchen, schlampig zu erklären, was der Rang ist. Hier haben wir also die Zeilenvektoren 1, 1 und 0, 0. Diese Zeilenvektoren sind jetzt Vektoren in R². Das ist also der große Vektorraum, in dem wir jetzt ein Erzeugnis betrachten, und zwar das dieser beiden Zeilenvektoren. Und der davon erzeugte Teilraum von R² ist unser Zeilenraum. Das ist der Urschlag. Jetzt geht es darum, die Dimension dieses Raums zu bestimmen. Wir haben zwei erzeugende Vektoren. Und wir haben ein Lemma, nämlich Lemma 3.13, das uns schon mal sagt, dass die Dimension dieses Raums nach oben beschränkt ist durch die Anzahl der Vektoren in der Menge, die da erzeugt. Die Anzahl der Elemente in einem erzeugenden System ist immer eine obere Schranke für die Dimension. Okay, jetzt ist also die Frage, ist die Dimension 2 oder ist sie vielleicht kleiner? Naja, und da habe ich jetzt hier so hingeschrieben, der Nullvektor trägt nichts zum Erzeugnis bei. Man könnte auch sagen, der Nullvektor liegt im Erzeugnis des anderen Vektors, 1, 1. Deswegen ändert sich das Erzeugnis nicht, wenn ich den weglasse. Die Menge der Vektoren ändert sich, aber das Erzeugnis, was rauskommt, nicht. Das Erzeugnis hat also in Wirklichkeit nur Dimension 1. Ich kann einen Basisvektor hinschreiben, nämlich 1, 1. Und das ist dann ein Zu-Fuß-Argument dafür, dass der Rang dieser Matrix 1 ist. So, wem fehlt da jetzt was? Und was fehlt Ihnen an dieser Erklärung? Ganz, ganz, ganz zu Fuß. Sie sehen halbwegs glücklich aus. Dann gucken wir mal weiter. Hier ist eine Matrix, wo ich den zweiten Zeilenvektor verändert habe. Statt 0, 0 steht da jetzt 1, 0. Der maximal mögliche Rang ist 2. Da steht jetzt, wir klären das noch, aber müssen wir gar nicht, oder? Wir haben ja schon an Beispielen gesehen, was der maximal mögliche Rang ist. Die Zeilenvektoren leben in R². Das Ganze ist also nach oben durch 2 begrenzt. Und wieder ist die Frage, wie kann man sich jetzt der Dimension des Erzeugnisses, der Menge der Zeilenvektoren nähern? Wir schreiben das hin. Die Vektoren sind 1, 1 und 1, 0. Und diesmal ist es halt nicht so, dass der eine schon im Erzeugnis des anderen liegt, sondern die Menge, die aus den Vektoren 1, 1 und 1, 0 besteht, ist linear, unabhängig. Da fehlt ein L. Und da fehlt auch ein Ü. Oh, was ist denn mit den Umleuten passiert? Okay, ich werde es rausfinden. Irgendwas ist mit den Umleuten passiert, aber wir wissen, was da steht. Die Menge ist linear unabhängig über R. Das Erzeugnis hat also als Dimension die Anzahl der erzeugenden Vektoren. Das ist Lemma 3.13, in diesem Fall 2. Oder, anders gesagt, die Zeilenvektoren der Matrix bilden eine Basis für R². Die Matrix hat vollen Rang. Einverstanden, auch ohne Umleute? Dann kommt jetzt das letzte Beispiel. Da haben wir zwei etwas größere Matrizen. Die eine hat wieder Größe 2 kreuz 3. Da war ich ähnlich kreativ wie an der Tafel. Der Rang da ist 2 und der ist voll, denn wir haben gesehen, dass Matrizen der Größe 2 kreuz 3 höchstens Rang 2 haben können. Also ist voller Rang da, Rang 2. Wer kann mir erklären, warum der Rang dieser Matrix 2 ist? Könnte ja auch kleiner sein. Es gibt Matrizen von Rang 1, von Rang 0, das gibt's alles. Wer erklärt mir kurz, warum der Rang hier 2 ist? Wie macht man das? Da sehe ich eine Meldung. Da sehe ich eine halbe. Dann darf die volle Meldung anfangen.
Naja, ich hätte jetzt geguckt, wir haben jetzt zwei Zeilenvektoren, 1, 2, 0 und 0, 1, 0. Und 0, 1, 0 liegt nicht im Erzeugnis von 1, 2, 0 drin. Und dementsprechend haben wir halt zwei voneinander verschiedene linear unabhängige Vektoren.
Vorsicht!
Ja, die Menge
ist linear unabhängig.
Genau. Und dementsprechend wäre der Rang dann auf 2.
Genau. Bei 2 ist es einfach, ne? Da guckt man, ist der eine im Erzeugnis des anderen so. Genauso haben sie jetzt argumentiert und genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe drauf geguckt, habe gesagt, der eine liegt nicht im Erzeugnis des anderen. Die Menge dieser beiden ist linear unabhängig. Die Dimension ist dementsprechend 2, also Anzahl der erzeugenden Vektoren. Lemma 3.13, die ganze Zeit. Unter anderem gibt es deshalb dieses Lemma, weil das dann so praktisch ist. Vielen Dank. Was ist mit der nächsten Matrix? Da behaupte ich, dass die auch Rang 2 hat und der ist dann nicht voll. Was wäre denn bei dieser Matrix voller Rang? Wie groß müsste er da sein? Ich sehe Finger. Dankeschön, danke für Finger. Jawohl. Voller Rang wäre da 3. Und hier behaupte ich, ist der Rang aber nur 2. Und wer kann mir das erklären? Okay, das war schnell. Sie dürfen.
Naja, zum Beispiel Beispiel der Vektor 1, 0, 1, wie viel überzeugt ist man den Vektoren 2, 0, 1 und 1, 0, 1? Daher 1, 0.
Das heißt, dass der Rang schon mal nicht 3 ist. Denn die Menge dieser 3 ist nicht linear unabhängig. Man kann den einen mit den anderen beiden darstellen, man kann ihn also weglassen und das Erzeugnis bleibt gleich. Aber warum ist der Rang jetzt 2 und nicht noch kleiner?
Weil die anderen beiden dann linear unabhängig sind.
Weil die anderen beiden eine linear unabhängige Menge bilden. Genau. Also, Sie haben jetzt im Kopf schon vereinfacht. Wir merken jetzt, wir wenden automatisch schon so gewisse Tricks an. Wenn wir streng nach Definition gehen, schreiben wir erstmal die drei Zeilenvektoren hin, gucken uns das Erzeugnis an und dann machen wir das, was Sie gesagt haben. Wir sehen also, einer der drei Vektoren, zum Beispiel der erste, lässt sich mit den anderen beiden als Linearkombination schreiben. Wenn wir den also weglassen, ändert sich das Erzeugnis nicht. Dann sind da noch zwei Vektoren, deren Erzeugnis wir betrachten. Und dann guckt man, dass die verbleibende Menge, also hier jetzt die Menge, die aus dem zweiten und dritten Zeilenvektor besteht, dass die linear unabhängig ist und das heißt, die bildet jetzt eine Basis für das Erzeugnis und die hat zwei Elemente, also ist die Dimension 2, also ist der Zeilenwert 2. Das war die ausführliche Version, aber Sie sehen schon, man kann durch Hingucken quasi schon sehen, was los ist und dann muss man nur noch, je nachdem, ob man nach der Definition geht oder ob man später irgendeinen Trick benutzt, das Richtige hinschreiben. Und ich verspreche Ihnen, dass Sie innerhalb von ein paar Wochen bei ganz vielen Matrizen durch Hingucken sehen, was der Rang ist. Einfach weil, genau wie bei Basen, wo Sie inzwischen ja auch schon relativ schnell sehen, das ist eine Basis oder nee, das ist keine, oder bei manchen Mengen von Vektoren sehen Sie ganz schnell, ist unabhängig oder nicht. Genauso wird das bei Matrizen so sein. Je mehr Tricks wir lernen und je öfter Sie das machen, desto eher sind Sie auch in der Lage, den Rang zu sehen. Und ab und zu werde ich Sie aufs Glatteis führen und dann sieht eine Matrix aus, als hätte sie schon einen Rang, sie hat ihn aber nicht. Und ja, das kommt dann manchmal vor, aber mit der Zeit wird es für mich immer schwieriger, Sie aufs Glatteis zu führen, einfach weil wir immer mehr Handwerkszeug haben und Sie immer besser darin werden, das zu benutzen. Und warum ist es so wichtig mit dem Rang? Na, das ist der Zusammenhang zwischen Rang und Invertierbarkeit. Das ist das Thema der heutigen Vorlesung. Das Beispiel ist noch nicht ganz zu Ende, weil nämlich noch meine Lieblingskategorie kommt. Matrix-Sudoku. Matrix-Sudoku geht so, da fehlt auch schon so ein Leute. Ist ja komisch. Matrix-Sudoku geht so, da ist eine Matrix und irgendwo fehlt was, an mindestens einer Stelle, manchmal auch an mehreren. Und dann soll man vervollständigen, so dass mit der Matrix irgendwas los ist. In diesem Fall soll man die Matrix D so vervollständigen, unten an der einen Leerstelle, dass da eine Matrix mit vollem Rang rauskommt. Jetzt sind Sie gefragt. Und das melden wir.
Wenn man
eine 1 hinschreibt. Okay, können wir mal kurz gucken. Wie sieht die Matrix dann aus? 1, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0. Sie behaupten, die hat jetzt vollen Rang. Gucken wir mal. Wir nehmen die Zeilenvektoren, betrachten das Erzeugnis. Und was machen wir dann? Was müssen wir machen, um den Rang zu bestimmen? Die Vektoren hinschreiben, das Erzeugnis betrachten und dann, wie rechnen wir die Dimension davon aus?
Gucken,
wie groß, genau, wie groß was ist? Eine Basis dafür. Die Frage ist doch immer nur, bilden diese Zeilenvektoren eine Basis für das Erzeugnis oder kann ich was rauswerfen? Das ist die Frage, die wir uns da mal stellen müssen. Und in dem Beispiel gerade, was Sie erklärt haben, war es so, dass man da was rauswerfen konnte. Dadurch wurde dann die Basis kleiner als die Anzahl der Zeilenvektoren. Und der Rang war dann dementsprechend nicht voll. Und hier muss man einfach nur die Vektoren hinschreiben, sich davon überzeugen, dass die eine linear unabhängige Menge bilden, dass die also schon eine Basis bilden. Und deswegen ist der Rang hier 3, also voll. Was könnte man denn da eintragen, damit die Matrix nicht vollen Rang hat? Das ist tatsächlich, ja, 0. Wir gucken mal. Ich trage mal eine 0 ein. Was ändert sich denn? Wenn ich jetzt die drei Vektoren hinschreibe und das Erzeugnis angucke, warum kommt da jetzt nichts Dreidimensionales mehr raus? Ja. Die ist jetzt linear abhängig, die Menge. Genau. Wie kann ich das sehen?
Das Beispiel, was wir eben
betrachtet haben. Ach ja, stimmt. Ja, okay.
Da
bin ich abgepasst, das war zu einfach. Aber ja, danke. Mit 0 wird es eine Matrix, die nicht voll rein hat, sondern nur 2. Und mit allem anderen hier unten wird es eine Matrix im Fall machen. Okay, danke. Und schon haben Sie erfolgreich die erste Matrix-Sudoku gespielt. Herzlichen Glückwunsch. Es werden noch viele weitere folgen. Nummer 15. Da sehen wir jetzt das erste kleine Wunder. Super hilfreiches Lemma. Man kann über den Rang einer Abbildungsmatrix die Dimension des Bildes eines Homomorphismus bestimmen. Das ist Gold wert. Das könnte auch in der Klausur Gold wert sein. Ich habe ja gesagt, Invertierbarkeit muss nicht mehr unbedingt sein, Rang muss nicht mehr unbedingt sein, ist kein extra Thema in der Klausur. Aber hier ist ein Hilfsmittel, um die Dimension des Bildes von irgendwas auszurechnen. Das kann eigentlich nur gut sein. Also, wenn Sie noch Kapazitäten haben und noch Platz hast auf Ihrem Schmierzettel, dann könnte das vielleicht ein hilfreiches Resultat sein. Machen wir es ein bisschen genauer. Wir haben unsere Generalvoraussetzung. Wir haben einen Homomorphismus Alpha von V nach W. Wir haben geordnete Basen B-Hut und C-Hut. B-Hut gehört zu V und C-Hut gehört zu B. Dann basteln wir uns noch eine Abbildungsmatrix. Alter Hut, wissen wir schon Bescheid, die heißt A. A ist also jetzt die Abbildungsmatrix zu Alpha für die gegebenen Basen. Dann können wir die Dimension des Bildes von Alpha ausrechnen. Einfach nur, wir haben das jetzt ein bisschen geübt, indem wir den Rang der Matrix bestimmen. So, und jetzt muss ich noch, tut mir leid, ich muss noch mal kurz eine Nebenstraße nehmen. Wir haben jetzt mit dem Rang jetzt noch nicht so viel geübt. Aber genauso, wie man bei manchen Abbildungsmatrizen mehr über die Abbildung sieht und bei manchen weniger, ist es auch so, dass man bei manchen Matrizen die Invertierbarkeit schneller sieht als bei anderen. Und auch das Rangablesen ist bei manchen Matrizen einfacher als bei anderen. In diesem Kapitel werden wir uns Sachen überlegen, wie man Matrizen umformen kann, sodass wesentliche Eigenschaften erhalten bleiben, aber man eben manches besser ablesen kann. Also zum Beispiel Rang oder ob die invertierbar ist oder nicht. Das werden ganz wertvolle Tricks sein. Und in Kombination mit sowas könnte das ja bedeuten, wenn ich meine Basen geschickt wähle, sodass die Abbildungsmatrix quadratisch, kompakt, praktisch gut übersichtlich ist und ich den Rang leicht ablesen kann, dann habe ich das Bild in 0, nichts, ohne nervig rumzurechnen. Und wenn ich die Dimension des Bildes habe, dann habe ich auch die Dimension des Kerns wegen der Dimensionsformel und zwar auch wieder ohne nervig rumzurechnen. Ich kriege das alles einfach so geschenkt. Ja, Sie werden sich später mit mir freuen, bestimmt. Wir beweisen jetzt erstmal dieses Lemma. Da habe ich da drüben sehr viel Platz. Wir gehen dann auf die Seite und fangen einfach mal an. So, was wissen wir denn? Über das Bild. Das Bild von Alpha ist die Menge aller Bilder. Wir können uns zum Beispiel eine Basis von V hier nehmen und dann die ganzen Basisvektoren abbilden. Und dann können wir benutzen, dass Abbilden und Erzeugnisbilden miteinander vertauschbar sind. Das war Lemma 4.2 Teil C. Und das heißt, dass wir das Bild von Alpha hinschreiben können, indem wir das Erzeugnis der Bilder aller Basisvektoren. So, das ist der erste kleine Kunstgriff und hier benutzen wir die Homomorphie-Eigenschaft. Das ist das, was mit irgendwelchen Abbildungen nicht funktioniert, aber mit Homomorphismen schon. Und C-Hut soll aus Vektoren C1 bis CM bestehen. Das ist dann die Basis. Einträge irgendwie benennen. Die Abbildungsmatrix hat schon einen Namen, die heißt Groß A. Das ist gut. Einträge heißen wieder Klein A mit Indizes I und J. I läuft von 1 bis N und J läuft von 1 bis N. Die Größe der Matrix passt ja zur Dimension der Vektorräume jeweils, Start- und Zielbereich. Zum Startraum gehören die Zeilen, zum Zielraum gehören die Spalten. Soll ich das ausnahmsweise einmal dran schreiben? Ich mache das nicht immer. Jetzt vielleicht ausnahmsweise einmal.
Dimension des Bildes von Wetter, der Zeilenrahmen von A.
haben vorhin schon vor. Einfach nach Definition von Wetter. Und nach Definition vom Rahmen, klar. Und auch wieder mit Lemma 4.2c. Das habe ich gerade alles schon dazu gesagt. Dann können wir jetzt weitermachen. Jetzt kommt noch eine Abbildung. Jetzt kommt eine Abbildung, die Phi heißt. Jetzt kommt Phi. Oh, vielleicht habe ich ein kleines Bild gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie das Bild gibt, aber ich hatte jetzt gerade den Gedanken, dass ich ein Bild malen könnte. Dazu. Und zwar. Okay, also haben wir Alpha von V nach B. So. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich sozusagen Alpha zerlege in zwei Abbildungen, deren Hintereinanderausführung eigentlich. Das ist ein Kunstgriff, den man in der Algebra häufiger mal sieht. Also nicht nur in der Niederalgebra, sondern auch sonst. So, für Fortgeschrittene. Und der Trick geht jetzt so: Wir haben den ersten Teil schon gesehen. Wir laufen quasi einen Umweg über K und M mit diesem Beta. Und jetzt muss ich, um hier noch die Lücke zu schließen, quasi noch eine Abbildung von K und M nach B finden, derart, dass ich Alpha schreiben kann als Beta-Stern, das wird das Phi. Und das sieht erstmal komplizierter aus. Warum sollte ich hier irgendwie drüber laufen und aus einer Abbildung zwei machen? Aber wir werden jetzt sehen, dass das hilft. Phi geht von K nach B. Für alle Vektoren aus. Ja, dann mache ich wieder eine lineare Fortsetzung. Ich sage wieder, was mit Basisvektoren passiert. Und zwar nehme ich die Standardbasisvektoren.
Also ist das ein Teilraum?
Raum von W, der mindestens Dimension M hat. Denn dieses Erzeugnis von denen hat eine Dimension M. Also ist das Bild ganz W und deswegen ist Phi surjektiv. Und jetzt kommt Ihre Frage.
Was steht denn unter Phi? Meinst du hier in meinem Bildchen?
Ja, jetzt habe ich das umgekritzelt. Meinst du das?
Ja, genau.
Okay, also ich erzähle das nochmal. Da drüben steht ja, dass immer der J-Standardbasisvektor von KOM auf CJ abgebildet wird. Das habe ich hier im Telegram-Stil so umgekritzelt. Das heißt, das hier ist der J-Standardbasisvektor. Der hat Nullen da stehen, an der Stelle J eine 1 und dann wieder Nullen. Das steht hier. Und der wird abgebildet, da ist halt so ein kleiner Pfeil auf CJ. Das habe ich schon geschrieben. Sehr gekritzelt. So, die C1 bis CN sind also Bilder. Das Erzeugnis, also das Bild enthält die, das heißt, es enthält das Erzeugnis. Das Erzeugnis der Basisvektoren ist aber ganz W. Deswegen ist das Bild von Phi ganz W. Und wenn das Bild alles ist, wie heißt die Abbildung dann? Was für einen Namen haben wir dafür? Oder was für einen Begriff? Wenn das Bild der komplette Zielraum ist, was für eine Eigenschaft hat unsere Abbildung dann? Sie ist surjektiv. Also, ist das Bild von Phi gleich W, und da ist Phi surjektiv. So, jetzt kommt das Superkorrelat. Phi geht von einem m-dimensionalen Vektorraum in einen m-dimensionalen Vektorraum. Ist ein Vektorraum Homomorphismus und ist surjektiv. Und dann sagt das Superkorrelat, dann ist das Ding sogar schon B. Und ich schreibe das auch ab jetzt, das heißt nur noch so, ich merke mir die Nummer nicht, ich sage nur mit dem Superkorrelat. Mit dem Superkorrelat ist die B. Aha, fantastisch. Also ein K-Isomorphismus. So, was noch? Benutzen wir wieder die Matrix A. Ich rechne jetzt, also jetzt fehlt quasi noch der letzte kleine Schritt. Der letzte kleine Schritt ist zu zeigen, dass Alpha das gleiche ist wie Beta Stern Phi. Dann steht das da. Aber das habe ich Ihnen ja noch nicht erklärt. Ich habe bisher nur gebastelt, aber habe Ihnen nicht gezeigt, dass Beta Stern Phi wirklich dasselbe ist wie Alpha. Das machen wir jetzt, indem wir nachrechnen, dass die Bilder auf den Basisvektoren gleich sind. Denn das reicht. Richtig? Zwei Homomorphismen sind gleich, wenn sie auf den Basisvektoren in der gleichen Reihenfolge das gleiche tun. Ja? Ich kann das nochmal vorlesen, was da dran steht.
Ja.
Also hier steht der Vektorraum V, hier steht W und unten steht KM. Das sind die Räume, die hier auch vorkommen in den Erklärungen. Oben dran steht Alpha von V nach W, das ist die Abbildung, mit der wir angefangen haben. Dann habe ich oben Beta erklärt, das geht von V nach KM. Und Phi, das ist da hinten erklärt, geht von KM nach W. Das steht hier in der Zeichnung.
Ja.
Links bei Beta steht als Eselsbrücke nochmal dran, Abbildung auf die Zeilenvektoren von A. Das steht ja oben, dass Beta das macht. Und hier steht als Eselsbrücke dran, was Phi macht. Das bildet nämlich den J-Standardbasisvektor auf CJ. Das ist wirklich nur so eine abgekürzte Skizze für das, was da überall erklärt steht. Damit man quasi dem Gedankengang folgen kann, denn was ich da nicht hingeschrieben habe, aber was ich fand, was vielleicht irgendwie zum lauten Denken dazugehören sollte, war, dass mein Ziel ist, zu zeigen, dass Alpha dasselbe ist wie Beta Stern Phi. Heißt also, anstatt von V direkt nach W zu gehen mit Alpha, laufe ich diesen Umweg, aber es ist ein Umweg, der sich lohnt. Mit Alpha abbilden. Na, ich weiß ja überhaupt nicht, was Alpha tut. Das stimmt nicht ganz. Ich habe eine Abbildungsmatrix. In der Abbildungsmatrix steht, was Alpha tut, wenn ich die richtig lese. Wo in der Abbildungsmatrix steht Information über BI Alpha? Wo muss ich da hingucken? Wenn ich in die Abbildungsmatrix A schaue, zu Alpha, für B-Hut und C-Hut, wo finde ich dann die Informationen für den Eaton-Basisvektor? In der Zeile. In jeder Zeile steht immer die Information für den dazugehörigen Basisvektor. Und was ist die Info? Na, wenn ich abgebildet habe, dann kann ich das Bild ja in dem Zielraum mit den dazugehörigen Basisvektoren darstellen und die Koeffizienten dafür, die stehen in der Matrix in der richtigen Zeitform. Hier muss ich also in die Zeit der Matrix gucken und muss die Koeffizienten nehmen und daraus eine Linearkombination basteln mit C1 bis hin zu Cm. Sprich, das hier ist die Linearkombination, wenn ich mit von 1 bis m laufe, über die AIJ CJ nach Definition einer Abbildungsmatrix. Da kriege ich das raus. Ich muss also wissen, wie man so eine Abbildungsmatrix liest, damit ich diese Information da jetzt so rausziehen kann. So, hier steht irgendwo mal, ja, das sind die Vektoren, das sind die Skalare, das ist Skalarmultiplikation, das ist eine Linearkombination. Okay, dann habe ich jetzt das. Die CJs sind die Vektoren, die ich als Bilder genommen habe, unter Phi. Anders gesagt, wenn ich die AIJ nehme und wenn ich dann sozusagen mit der Standardbasis von K und M so einen Vektor hinschreibe, dann kriege ich ja den Zeilenvektor in der jeden Zeile. Und wenn ich den dann mit Phi abbilde, dann kommt genau diese Linearkombination raus, weil ich ja dann die Vektoren nehme und die richtigen Koeffizienten da einsetze und die Bilder der Standardbasisvektoren sind genau die CJ. Das heißt also, dass das dasselbe ist, als wenn ich jetzt diese Koeffizienten nehme, AI1 plus AIM, und dann diesen Vektor mit Phi abbilde. Hier benutze ich die Homomorphie-Eigenschaft. Also nicht nur die Definition von Phi, sondern auch die Homomorphie-Eigenschaft. Tatsächlich ist es einfacher, das zu sehen, wenn man das rückwärts rechnet. Also wenn Sie jetzt kurz stolpern und denken, was redet die Frau, dann empfehle ich Ihnen, das rückwärts zu rechnen, also die Linearkombination hier hinzuschreiben mit den Standardbasisvektoren AI1 mal der erste, AI2 mal der zweite und so weiter bis AIM mal der mte und dann Phi anzuwenden und dann sehen Sie, dass genau das rauskommt. Das ist einfach. So, weiter, was haben wir hier? Den Vektor hier, Moment, das war doch ein Bild. Genau, das hier ist doch das Bild von BI unter Beta. Also ist das BI unter Beta unter Phi, was dasselbe ist wie BI abgebildet mit Beta, Stern, Phi. Und wieder, ich habe jetzt entschieden, das in diese Richtung zu rechnen und zu erklären, aber Sie können gerne gucken, ob für Sie es nachvollziehbar ist, wenn Sie hier anfangen und dann so rumrechnen. Vielleicht finden Sie das einfach. Können Sie ja mal ausprobieren. Was jedenfalls rauskommt, ist, dass der IT-Basisvektor von Alpha genauso abgebildet wird wie von Beta Stern Phi. Und der war nicht besonders, wir haben einfach irgendeinen. Also werden alle Basisvektoren gleich abgebildet und wenn zwei Vektorraumhomomorphismen auf einer Basis übereinstimmen, sind sie gleich. Dementsprechend sind Alpha und Beta Stern Phi wirklich gleich. Es war egal, ob wir direkt drüber laufen oder den Umweg gehen. Da benutze ich wieder Satz 4.5. Achso, wir sind noch nicht ganz fertig, aber fast. Ist Alpha gleich Beta Stern Phi. So. Aber Phi ist doch ein Isomorphismus. Bei Isomorphismen ändern sich Dimensionen nicht. Also kann ich jetzt Folgendes machen. Jetzt kann ich sagen, jetzt ist der Rang von A. Schon stehen, da oben. Der Rang von A ist dasselbe wie die Dimension des Bildes von Beta. So, jetzt habe ich das Bild von Beta. So, ich habe also Beta benutzt und jetzt haue ich da noch eine Abbildung drauf und zwar dieses Phi. Wenn ich eine Abbildung drauf haue, die ein Isomorphismus ist, dann ändert sich die Dimension nicht. Das ist ja gerade der Witz. Vektorräume sind isomorph genau dann, wenn sie die gleiche Dimension haben. Heißt also, dass wenn ich jetzt irgendwas nehme und da jetzt noch das Phi hinterher schalte, dass dann etwas rauskommt, was wieder die gleiche Dimension hat. Das ist also dasselbe. Und hier benutze ich, dass Phi injektiv ist. Das haben wir da oben irgendwo gefeiert mit dem Supercorner. Jetzt benutze ich, dass es injektiv ist und kommt raus, dass die Dimension vom Bild von Beta das gleiche ist wie die Dimension vom Bild von Beta Gleichung einfacher, diese Gleichung hinzukriegen, als wenn ich jetzt irgendwie die Matrix A hätte hernehmen müssen. Ich hätte ja die Zeilenvektoren hernehmen müssen, das Erzeugnis davon, und hätte mir irgendwie davon die Dimension überlegen müssen. Ich hätte also eine Basis finden müssen für das Erzeugnis der Menge der Zeilenvektoren. Und das wäre schwieriger gewesen, oder ich hätte ähnliche Tricks benutzt, als das, was wir hier gemacht haben. Hier haben wir mit Abbildung argumentiert. Insbesondere haben wir eine Abbildung zwischendurch gefunden, bei der total leicht war, die Dimension des Bildes mit dem Rang der Matrix im Zusammenhang zu bringen. Und das ist die Stelle, an der wir, oder die Stelle, an der ich sagen möchte, merken Sie sich solche Tricks. Merken Sie sich, wie man Abbildungen bastelt, bei denen man gewisse Sachen leicht erkennen kann. Merken Sie sich, wie man Matrizen bastelt, an denen man gewisse Dinge leicht erkennen kann. Merken Sie sich, wie bei welcher Art von Abbildungsmatrix man Eigenschaften der Abbildung sehen kann. So, und hier haben wir jetzt ein Rezept gefunden, wie man die Dimension eines Bildes ausrechnen kann. Das war Lemma 45. Und das werden wir natürlich später zusammen mit der Dimensionsformel und dem Superkorrelat ständig feiern. Okay, dann gucke ich mal, ob ich da noch mehr kommentieren wollte. Momentan sehe ich das nicht. Wir sehen jetzt den ersten Zusammenhang zwischen Invertierbarkeit und Rang. Und zum Thema Rang gibt es mehrere Übungsaufgaben. Das ist eine davon. Tatsächlich schreibe ich gerade Ihre letzte Serie für dieses Semester. Serie 13 wird das. Und da ist ganz viel los, so mit Matrizen und Rang und Kram. Unter anderem ist da als Übungsaufgabe drin, dass eine quadratische Matrix invertierbar ist, genau dann, wenn sie vollen Rang hat. Ist also ein schönes Kriterium. Wenn Sie eine Matrix haben, bei der Sie den Rang sofort sehen, weil die halt so eine schöne Gestalt hat, der voll ist, dann wissen Sie sofort, dass sie invertierbar ist, ohne dass Sie explizit eine inverse Matrix finden. Sehr praktisches Lemma. Das ist Lemma 15. Ich muss jetzt also nichts beweisen, das machen Sie. Danke übrigens. Und jetzt kommt ein Begriff, der auch mit Invertierbarkeit und mit dem Rang zu tun hat und den Sie irgendwann wieder vergessen dürfen. Ich werde Sie dann wahrscheinlich später nie mehr nachfragen. Könnte sein, dass er in anderen Vorlesungen drankommt. Das ist also ein Begriff, bei dem es sich lohnt, den mal gesehen zu haben, aber ich werde den später nicht vertiefen, sondern der kommt jetzt. Er ist mal kurz hilfreich, er ist gut für die mathematische Allgemeinbildung und das war's, jedenfalls für mich. Wir haben zwei Matrizen der Größe m kreuz m, die müssen gleich groß sein, das ist wichtig. Sie müssen nicht quadratisch sein, aber sie müssen gleich groß sein, über dem gleichen Körper k. Und ich möchte jetzt definieren, was es heißt, dass die äquivalent sind. Und äquivalent ist nur eins von vielen Wörtern, was man da benutzen kann. Manche Leute sagen stattdessen kongruent oder ähnlich. Und es gibt auch Varianten dieser Definition, die ich schon gesehen habe. Und es kann sehr gut sein, dass Ihnen das in anderen Vorlesungen später begegnet. Dass dann Leute sagen, ja hier, blas doch klar, die Matrizen sind ja ähnlich. Und dann erinnern Sie sich vielleicht, dass wir das hier besprochen haben. Die Definition ist, dass man die eine Matrix aus der anderen gewinnen kann, indem man von links und rechts jeweils mit einer invertierbaren Matrix multipliziert. Und eine klassische Anwendung ist Basiswechsel. Denn Basiswechsel funktioniert ja so, dass man mit Basiswechselmatrizen multipliziert, von links und rechts, je nachdem, wie viel Basiswechsel man machen will. Und Basiswechselmatrizen sind invertierbar, sodass also ein Basiswechsel eine klassische Situation ist, wo man zwei ähnliche oder zwei äquivalente Matrizen hat, die eine Abbildungsmatrix und die andere. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns das hier angucken, weil wir einfach gleich so ein paar Resultate beweisen. Bei mindestens einem ist es total praktisch, wenn man mit diesem Konzept arbeiten kann. Deswegen führe ich das hier ein. Und ich habe ein Mini-Mini-Beispiel für Sie mit niedlichen 2x2-Matrizen. Ich glaube, ich habe vergessen. Das ist nichts. Ich mache das mal in M2R. Also wirklich ganz übersichtlich. Und ich benutze mal diese Notation da mit diesen zwei Schlängelchen für die Äquivalenz. Ich behaupte, dass die Matrix 2, 1, 1, 0 äquivalent ist zu oder ähnlich ist zu oder kongruent ist zu der Matrix minus 1, minus 2, 0, minus 1. So, das, auf den ersten Blick kann man das vielleicht nicht sehen. Kann sein, dass es Leute gibt, die das sehen, die also sofort die invertierbare Matrix im Kopf haben und multiplizieren, das sehen ich nicht. So, ich sehe die andere Sachen, das sehe ich nicht. Also, gucken wir mal. Ich behaupte, dass man das so hinkriegt. Links nehme ich minus 1, 0, 0, minus 1. Und rechts nehme ich 0, 1, 1, 0. Und bevor ich die Rechnung mache, möchte ich mit Ihnen besprechen, warum wir fertig sind, wenn da jetzt die Matrix auf der rechten Seite rauskommt. Dafür brauchen wir, dass die Matrizen links und rechts invertiert lassen. Mehr brauchen wir. Also nur, dass die Rechnung stimmt und dass die Matrizen invertierbar sind. Und wie sehen wir, dass diese Matrizen invertierbar sind? Naja, vielleicht sehen Sie eine inverse Matrix, bei so einfachen Matrizen sehe ich manchmal auch. Vielleicht können Sie aber mit dem Radar invertieren, ja?
Ja, wir haben vollen Rang. Das sind die Standardvektoren.
Genau, das sind die Standardvektoren mit minus 1 multipliziert, die bildende Basis. Hier haben wir sogar die Standardvektoren, das heißt, natürlich bilden wir jeweils die Zeilenvektoren eine Basis für a². Vielen Dank für den Namen von Rang. Dann kommt Ihre tolle Übungsaufgabe, die sagt, dass die Matrizen deswegen invertierbar sind. Das ist also echt super praktisch. Und dann können wir einfach ausrechnen. Ich mache mal zuerst die ersten beiden. Wie war das? Keine Matrix-Multiplikation in der Öffentlichkeit? Ich mache es trotzdem. Minus 1, 0 kombiniert mit 2, 1 ergibt minus 2. Dann minus 1, 0 kombiniert mit 1, 0 ergibt minus 1. 0 minus 1 kombiniert mit 2, 1 ergibt minus 1. Und 0 minus 1 kombiniert damit ergibt 0. So, dann kommt dabei noch die habe ich noch nicht gemacht. zwei Matrizen M1 und M2 der gleichen Größe, M kurz M, den gleichen Körper K. Und dann kommen drei Aussagen, die alle logisch gleichwertig sind. Heißt also, wenn eine davon gilt, dann gelten auch die anderen. Los geht's. Die erste Aussage ist, dass M1 und M2 äquivalent sind. Das war die komische Definition von gerade. Zweite Aussage, es sind Abbildungsmatrizen zur gleichen Abbildung mit geeigneter Wahl der Basen. Heißt also, man kommt von der einen zur anderen mit Basiswechsel. So kann man lesen, was da in B steht. Ich lese jetzt nochmal, was in B steht, aber das gerade war die Erklärung ohne die ganze Notation. So, was steht jetzt da? Es gibt geordnete Basen, B1 und B2 hoch von Kn. Das ist der Startraum, der gehört zur Anzahl der Zeilen. Und C1 zu C2 Hut von Kfm, das ist der Zielraum, der gehört zur Anzahl der Spalten. Und eine Abbildung Phi, die ein Homomorphismus ist von Kfn nach Kfm, derart, dass M1 die Abbildungsmatrix ist für Phi für die ersten beiden Basen und M2 die Abbildungsmatrix für die zweiten Basen. So ist also einfach nur eine komplizierte Art zu sagen, M1 und M2 sind Abbildungsmatrizen für den gleichen Homomorphismus, gegebenenfalls zu verschiedenen Basen. Okay, das ist ja auch eine ziemlich enge Verbindung zwischen zwei Matrizen, ne? Wenn das Abbildungsmatrizen sind, aber halt nur vielleicht für verschiedene Basen, da sehen wir jetzt, dass die sehr viel gemeinsam haben. Und C, und das ist der Grund, warum wir das hier machen, die haben denselben Rang. Und das kann extrem praktisch sein, denn vor allem diese Beziehung zwischen B und C, also dass man weiß, dass durch Basiswechsel da nichts passiert, dass der Rang gleich bleibt, dass also wenn man die Dimension des Bildes bestimmen will, egal ist, wie man da die Basen bildet und so, das ist alles sehr, sehr praktisch. Ähnliche Matrizen haben den gleichen Rang. Das ist eine der Kernaussagen dieses Lemmas. Und wenn wir das jetzt beweisen, ja, ich habe das Gefühl, ich sollte so einen kleinen Warnhinweis vorher machen, aus psychologischen Gründen. Denn das ist ja häufig so, wenn man so mehrere Sachen hat, die gleichwertig sind und man dann eben so zeigen muss, wie man von einer Aussage zur nächsten kommt irgendwie im Kreis, dann sind ja häufig die Beweisrichtungen nicht alle gleich schwierig oder gleich nervig. Und das hier ist wirklich ein Extremfall. Wir haben da drei Richtungen zu zeigen. Zwei davon sind baby einfach und eine ist richtig nervig. Das tut mir auch leid, aber das ist jetzt so. Und ich habe mir gedacht, wir machen eine schöne, kurze, dann die total nervige und dann am Ende zum Entspannen nochmal eine schöne, kurze. Deswegen habe ich den Beweis jetzt so aufgebaut. Und wir gehen hier an die rechte Tafel von Ihnen aus und beginnen mit der Richtung aus A folgt C. Jetzt haben wir hier Lemma 5.6. Drin. Denn der Witz ist, wenn wir eine Matrix haben, okay, die hat dann irgendeinen Rang, und jetzt ist die Frage, und das ist eine Frage, die uns wirklich in vielen Verfahren noch beschäftigen wird, die ist also wichtig, unter anderem deshalb gibt es die Übungsaufgabe. Die Frage ist, wie ändert sich der Rang einer Matrix, wenn man die mit irgendeiner invertierbaren Matrix multipliziert? Wir werden später haufenweise Manipulationen von Matrizen durch Multiplikationen mit gewissen Matrizen umsetzen, und die sind dann häufig invertierbar. Ich glaube, die meisten mit denen so basteln sind invertierbar. Und dann ist immer die Frage, ändert sich der Rang oder ändert er sich nicht? Das ist eine unserer wichtigsten Fragen. Sie werden in einer Übungsaufgabe zeigen, dass wenn man eine Matrix mit einer invertierbaren Matrix multipliziert, dass dann die neue Matrix den gleichen Rang hat wie die alte. Das benutzen wir hier. Einmal von links, einmal von rechts multipliziert, zweimal mit einer invertierbaren Matrix. Der Rang ändert sich nicht und deswegen folgt C aus A. Einfach so. Irgendwas Invertierbares, mal M2, mal irgendwas Invertierbares. Und diese beiden Multiplikationen mit was Invertierbarem ändern den Rang. Okay, jetzt kommt aus C folgt B. Und da wird es jetzt, ich sag mal, spannend. spannend. Da haben wir jetzt was zu tun. Da werde ich auf jeden Fall wieder so ein Pixelfeld aufmachen und ein bisschen laut denken und versuchen, irgendwie zusammen den Überblick zu halten, wie das hier aussieht. Vielleicht sollte ich sogar irgendwann Farbe benutzen. Ja, ich glaube, das ist ein Fall für Farbe. Ich sehe hier rot, das ist gut. Jetzt mal mit Rot und Gelb probieren. Ich glaube, zwei reichen. Nachher machen wir nämlich so Umwandlungen, wo wir dann immer irgendwelche Matrizen geschickt einsetzen. Und
da hilft dann schon.
Wir fangen an. Wir haben jetzt ja die Info, dass M1 und M2 den gleichen Rang haben. Mehr wissen wir nicht. Und gesucht sind jetzt geordnete Basen und eine Abbildung, sodass irgendwas passiert. Also fangen wir doch mal an mit irgendeiner geordneten K-Basis von K und N. Irgendeiner. Und irgendeiner geordneten K-Basis von K auf M. Das sind die beiden Räume, um die es gehen soll. Wir fangen mit irgendwelchen Basen an. Könnte man meinen, die Hälfte getan, denn das steht ja in B. Wir sollen da irgend sowas finden, sodass M1 gleich diese Abbildungsmatrix ist. Aber wir müssen das M2 jetzt noch verarzten. Das ist der Teil, der jetzt Arbeit macht. Das heißt also, Schmierzettel, M1 ist verarztet und jetzt müssen wir noch basteln für M2. Und das Problem ist, dass wir irgendwie keine Informationen haben. Wir wissen, dass M1 und M2 den gleichen Rang haben, aber ansonsten wissen wir über diese Matrizen nichts. Insbesondere gibt es keinen Grund, warum M2 mit dieser Abbildung Phi irgendwas zu tun haben sollte. Dafür müssen wir jetzt basteln. Zuerst möchte ich eine Matrix basteln, an der man sehen kann, wie groß ihr Rang ist. Ich male ein Bild. Stellen Sie sich eine Matrix vor, die so aussieht. So, hier ist die Matrix. Die muss ja nicht quadratisch sein, wissen wir nicht. Die ersten paar Zeilen sind einfach nur 0 und sonst gar nichts. So, bla bla bla, alles 0. Irgendwann hier wird es mal interessant. Hier steht irgendein spannendes Zeug. Wir wissen überhaupt nicht was. Aber bei so einer Matrix ist der Rang dann ja verhältnismäßig leicht abzulesen. Denn man weiß, dass hier oben nichts beigetragen wird. Der komplette Beitrag zum Rang Vorgang findet hier unten statt. Wenn das jetzt hier unten irgendwie noch besonders schön ist, wenn da zum Beispiel Standardbasisvektoren stehen, sodass man nur gucken muss, wo sind denn die Einsen, dann ist der Rang super einfach 18, oder? Ha, okay. Wenn wir es also jetzt irgendwie schaffen zu zeigen, dass M1 durch Multiplikation mit irgendwas umgewandelt werden kann in sowas und M2 auch, und wir wissen ja, die haben den gleichen Rang, das heißt, die Matrizen in der Mitte mit den 0 und 1 müssen gleich aussehen oder fast gleich, dann kommen wir gleich einen Schritt weiter. So, wir suchen also wieder so ein Zwischenstadium, dem wir uns von zwei Seiten nähern durch Basteln. Das kann ich gerade nicht erklären. Jetzt kommt das Basteln. Wie viele Nullen haben Sie hier? Was hat das mit der Abbildung Phi zu tun? Ja, das hat es mit dem Kern von Phi zu tun. Der Rang der Matrix ist die Dimension des Bildes. Rang von M1. Die Dimension des Bildes plus die Dimension des Kerns ist die Dimension des Raums, in diesem Fall M. Das ist die Dimensionsform. Oder auch genannt 4,8. Nehme ich schon wieder mit. Wir benutzen. Wir benutzen Satz 4,8. Das ist die Dimensionsformel. Und Lemma 5,14, das war das tolle Lemma vorhin mit dem Rang der Abbildungsmatrix. Und das setze ich hier jetzt alles ein. Erstmal ist mit der Dimensionsformel n, was dasselbe ist wie die Dimension von k hoch n, das schreibe ich nicht hin. Das gleiche wie die Dimension des Kerns von Phi plus Dimension des Bildes von Phi. Jetzt lasse ich den Kern stehen und ich ersetze die Dimension des Bildes durch den Rang der Abbildungsmatrix, dann nehme ich direkt M1. Was kann ich also machen? Wenn ich mir das so angucke, ich will ja auf eine Matrix hinaus mit ganz vielen Nullen und dann da unten so ein bisschen Zeug, sodass der Rang gut erkennbar ist. Und das hier sieht doch ganz gut aus. N ist die Dimension des Kerns von Phi, im Kern die Sachen, die auf Null abgebildet werden, plus Rang von M1. Ich bastle mir jetzt also eine Basis von V, von Kn in diesem Fall, bei der ich anfange mit dem Kern von Phi, dafür schreibe ich eine Basis hin. Da weiß ich, wie viele Vektoren ich brauche, nämlich so viele. Und dann ergänze ich diese Basis zu einer Basis des ganzen Raumes und ich weiß, wie viele Vektoren ich brauche, nämlich so viel, wie der Rang von M1 hat. Und das ist dann eine Matrix, die da rauskommt, wenn ich so eine Basis benutze, die zumindest nah dran ist hier. In dem Sinne, dass da oben schon mal ganz viele Nullen stehen, wenn ich die Kernvektoren an den Anfang stelle. Ich weiß nicht, ob Sie das, also bei mir tanzen die gerade vor mir ein Auge. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so ist. Aber ich sehe jetzt wirklich so die Vektoren. Am Anfang rücken die im Kern. Deren Bilder sind 0, deswegen kommen da die Nullzeilen in die Matrix. Und danach laufen noch die anderen Leute rum, mit denen was interessant ist. Wir geben mal dieser Dimension einen Namen. Einmal L. Ich glaube, das heißt ja auch so. Die Dimension des Kerns.
Thank you.
weil man nämlich dann weiß, dass man da am Anfang so ein paar Nullzeilen hat, jedenfalls wenn der Kern nicht total langweilig ist. So, jetzt habe ich im Startbereich eine geschickte Basis. Da habe ich eine Chance, hier in die Nähe einer solchen Matrix zu kommen, aber ich will es noch ein Tick hübscher machen. Ich will, dass man bei der Matrix wirklich den Rand super ablesen kann. Also was ist jetzt noch eine gute Zielmatrix? C3 gut. Und auch da fangen wir wieder irgendwie geschickt an. Zunächst mal ist es doch so, dass wenn ich jetzt das Erzeugnis dieser restlichen Vektoren hierher nehme und mit dem Kern schneide, ist dann nur der Nullvektor rauskommen. Das ist Satz 3,8 Teil D. Das habe ich mir aufgeschrieben. Wenn ich also jetzt Phi einschränke auf das Erzeugnis nur von dem hier, dann ist das injektiv. Der Kern dieser Einschränkung besteht nur aus dem Nullvektor. Da. Kern von Phi geschnitten mit dem, ich gebe den Erzeugnis mal einen Namen, sei U. Erzeugnis von diesen Vektoren, die ich hier ergänze, also VL plus 1 bis VN über K. Da der Kern geschnitten mit U nur aus dem Nullvektor besteht, von K auf N. Und was habe ich da zitiert? Satz 3D. Eindeutigkeit der Darstellbarkeit in einer Basis. Hier benutze ich, dass ein Homomorphismus injektiv ist, genau dann, wenn der Kern nur aus dem Nullvektor besteht. Und das war 4,2a. So, warum benutze ich das? Na, weil ich jetzt diese Vektoren mit Phi abbilden möchte und benutzen möchte, dass diese Vektoren hier eine linear-unabhängige Menge bilden. Und wenn ich dann, also das ist auch sowas, was wir uns am Anfang überlegt haben, zu Vektorraumhomomorphismen, wenn ich mit einer linear-unabhängigen Menge anfange und dann mit was Injektivem abbilde, Homomorphismus natürlich, dann kommt auch wieder eine linear-unabhängige Menge raus im Zielraum. Und das möchte ich hier gerne benutzen. Ich möchte also die Vektoren VL plus 1 bis VN mit Phi abbilden, möchte mir die Bilder angucken, die liegen dann in Kfm und möchte damit argumentieren, dass die Menge dieser Bilder eine linear-unabhängige. Das heißt, dass das, was die erzeugen, dann als Dimension die Anzahl der Vektoren hat. Und das ist dann gleich der Witz. Was zitiere ich denn da? Das gleiche Lemma Teil B. Teil D. Jetzt ist die Menge VL plus 1 Phi und so weiter bis VN Phi. Diesmal bin ich also bei K auf M im Ziel. Das heißt also, dass ich jetzt diese Vektoren nehme und zu einer Basis von K auf M ergänze, dafür brauche ich eine Notation. Sei W1 bis Wn aus K auf M so, dass mir jetzt brauche ich da wieder ein Wort für, einen Buchstaben meine ich. C3 gut. C3 gut. Das soll die geordnete Basis sein, die aus B1 bis BN besteht. Das soll also eine geordnete Basis sein. Und da drin liegen, sollen jetzt irgendwie diese Bilder, die will ich da drin haben. Ich will also ergänzen, dann schreibe ich jetzt die ergänzte Basis zu. Ich schreibe mal, in der die Vektoren, diese hier, diese Bilder vorkommen, und das geht, weil die eine linearunabhängige Menge bilden, und eine linearunabhängige Menge kann ich immer zu einer Basis ergänzen. Und dann kann ich sogar die Notation noch irgendwie geschickt machen. Das möchte ich doch bestimmt auch. Okay. Ja, stellen wir uns mal die Abbildungsmatrix vor, wenn wir diese Zielbasis benutzen. Durchgehe für die Basis. Das heißt, da ändert sich, welchen Vektor ich betrachte, und dann ändert sich auch die Spalte, wo die 1 steht. Ah, okay. Das ist also eine Matrix, bei der der Rang ganz klar ablesbar ist. Der Rang ist ganz klar die Anzahl dieser Zeilen mit den Einsen, also n minus n. So. Das ist diese Abbildungsmatrix. Die hier, die braucht jetzt eine Farbe. Das war jetzt eine Konstruktion, die haben wir jetzt ziemlich ausführlich besprochen. Wir haben mit M1 angefangen, haben eine Abbildung gebastelt und haben jetzt irgendwie wild rum argumentiert, um eine andere Abbildungsmatrix zu finden, wieder für Phi, mit dieser super einfachen Bestand. Und so, dass der Rang ganz klar ablesbar war. Der Rang von M1, das hat sich jetzt nicht verändert, der Rang ist gleich geblieben, der Rang von M1 ist jetzt dieses N-L, also was genau dasselbe für M2. Ich schreibe das jetzt nicht alles so hin, aber da M2 und M1 den gleichen Rang haben, das steht ja in C, erwarten wir, dass wenn wir jetzt die gleiche Konstruktion machen, dann haben wir halt auch wieder irgendwelche schönen Basen. Die Abbildung heißt nicht Phi, sondern Sigma. Wir basteln aber ansonsten genauso rum mit diesen geschickten Basisergänzungen. Wir kriegen eine Matrix, die auch wieder so aussieht. Erstmal Nullen und dann ein paar Einsen. Und die Anzahl der Einsen hier unten muss jetzt dieselbe sein, denn der Rang muss derselbe sein, weil ja in 1 und in 2 die gleichen Rang haben. Und wenn ich von einer Abbildungsmatrix zu einer anderen übergehe, ändert sich der Rang ja nicht, wenn ich nur Basis beziehe. Ah, jetzt kann ich also relativ kurz hinschreiben, selbe Idee, diesmal für M2. Dann kommt eine Matrix, die dann halt entsprechend heißt. Die gleiche Idee. Ich suche jetzt gerade nach einer guten Stelle, an der ich halt unterbrechen kann, weil ich natürlich nicht überziehe diesen Abend. Aber die gleiche Idee führt zu einem Homomorphismus Sigma. Das wird jetzt spannend, hier zu unterbrechen. Okay, ich habe eine Idee. Am Ende ist es nämlich dann eine Rechnung, in die wir all diese Sachen einsetzen. Und hier ist mein Vorschlag für Sie. Ich komme am Donnerstag so rechtzeitig her, dass ich dieses Bild da oben zur Gedankenstütze und die Bezeichnung für diese Matrizen am Anfang hinschreiben kann und auch wieder mit den Farben. dann wäre toll, wenn Sie sich dann am Anfang einmal erinnern, was war da los. Und dann steige ich direkt da wieder ein. Dann muss ich nämlich jetzt nicht überziehen oder so, sondern wir können dann hier gut unterbrechen. Ich würde also diese Sachen anschreiben mit diesen Matrizen, mit der Eselsbrücke da oben, damit Sie wissen, wie die aussehen. Und dann macht das Ende des Beweises. Denn wir sind fast fertig, aber ich schaffe es nicht in 2 Minuten. Einverstanden? Okay, bis Donnerstag.